Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Wolfgang Heim.
SWR 1 Leute der Woche mit einem Mann, der inzwischen der vielleicht bekannteste Hypnotiseur Deutschlands ist. Jan Becker füllt große Säle. Er versetzt hunderte Menschen in Trance, indem er Verbindung und Vertrauen herstellt. Also kamen mal die Verantwortlichen von Borussia Mönchengladbach auf ihn zu mit der Bitte, dem Verein zu helfen.
2009 war Gladbach Tabellenletzter und spielte an dem Tag gegen den HSV, der Tabellenerster war. Also die Zeiten verändern
lange
sich tatsächlich.
Ja.
Und da habe ich mich eingeflogen. Ich stand dann da im Stadion um mich herum, diese 50.000 Menschen, und habe eine kurze Hypnose durchgeführt. Im Stadion live 3 Minuten, mehr habe ich nicht gemacht.
Aha.
Und dann bin ich hoch auf die Tribüne, da saß mein Vater, der auch Gladbach-Fan ist, und guckt mich an und meinte, du bist dir schon sicher, dass das jetzt funktionieren muss. Ne? Weil wenn das nicht funktioniert, guck mal, 30.000 hier im Stadion, die werden uns dann verfolgen.
Ergebnis?
4-1 für Borussia Mönchengladbach, also geklappt.
Die andere Geschichte, stimmt es, dass Sie mal einen Kellner hypnotisiert haben, um anschließend mit Papierservietten zu bezahlen?
Ja, da waren wir mit dem ganzen Seminar essen und dann kam die Frage aus, ist es denn möglich, dass man so mit Servietten bezahlt? Dann habe ich gesagt, naja, dann kam der Kellner und dann habe ich ihn angeschaut, habe kurz mit ihm gesprochen, habe festgestellt, er ist hochsuggestibel, eine kurze Hypnose und habe gesagt, nachher, wenn ich zahle, alles, was ich dir in die Hand gebe, sind 50-Euro-Scheine.
Ja.
So, dann hat er abkassiert, das war eine Rechnung von 350, 370 Euro. Und dann fing ich an, eine Serviette, das sind 50, die nächste Serviette 100, ja. 150, bis man dann nachher 450. Und dann sagt, der Rest darfst du behalten, ist Trinkgeld.
Okay.
Dann hat er sich gefreut, bedankt, hat es eingesteckt und ist weggegangen. Und alle saßen mit großen Augen da, ich auch, weil für mich ist es auch immer total erstaunlich, ja, das zu sehen. Und dann bin ich schnell nach, habe das Ganze nochmal aufgelöst. Und ja.
Sehen Sie, und diese Geschichte ist der Grund dafür, dass ich mich niemals hypnotisieren lasse.
Naja, auf der anderen Seite habe ich jetzt auch Männer dazu gebracht, dass sie Menstruationsschmerzen fühlen können. Das
wo,
war auch eine große
bitte?
Aktion. Das war für ein Unternehmen, die stellen Kondome her, Einhorn, und die haben sich, die bringen so neue Cups auf den Markt und haben sich gedacht, das Thema Menstruation ist überhaupt gar nicht in der Gesellschaft angekommen. Alle Frauen leiden darunter, aber es wird nicht darüber gesprochen. Ne? Die Hälfte der Gesellschaft hat es, die Hälfte der Menschheit. Ist es möglich, in der Hypnose Männer dazu zu bringen, dass sie diese Schmerzen spüren, um ein Bewusstsein zu schaffen, ein Verständnis zu schaffen? Also wir hatten 20.000 Frauen gefragt, wie fühlt sich das für dich an? Weil woher soll ich das wissen?
Eben.
Und ich habe daraus eine Suggestion gemacht. Ja? Und das war der erste Moment, wo ich mit der Hypnose jemandem Schmerzen zugefügt habe, aber natürlich für einen guten Zweck. Und die Empathie, die danach entstanden ist, die war unglaublich.
Wo fühlt sich das denn an?
Na, im Magen, ne, unten am Magen.
Aha.
Ja, und das sind wirklich Krämpfe und es wurde so, als ob ein Rührgerät durch meine Gedärme und Messer, die in meinen Bauch geschoben, wurde das von den Frauen beschrieben.
Aha.
Und ich fand das total wichtig, das mal in die Gesellschaft zu bringen. Auch wenn man in dem Moment sagt, oh, dazu muss ich jemand anderem mit der Hypnose Schmerzen zufügen. Ja, ich habe tausendfach auch mich entschuldigt. Aber die Empathie, die bei den Männern später ihren Frauen gegenüber entstanden ist, das war fantastisch.
Also haben Sie dann auch mit Männern, die dieses erleben mussten, gesprochen?
Na klar. Ja.
Und?
Ja. Ja, und die Reaktionen waren ab sofort, also davor war immer, komm, meine Frau stellt sich immer so an, ja, haha, jeder kennt das ja, also so ein bisschen belächelt. Und danach war, ab sofort werde ich meine Frau unterstützen, ich werde ihr Wärmeflaschen bringen, ich werde verstehen, warum sie nicht aus dem Haus will. Also das ist wirklich so ein gesellschaftliches Thema, das sehr spannend ist.
Jan Becker ist ausgebildeter Hypnosetherapeut. Er kann Gedanken lesen, nicht weil er übersinnliche Fähigkeiten hat, sondern weil er sich mit Empathie und mit Intuition in die Köpfe anderer Menschen reinversetzen kann. Und Jan Becker ist auch optisch eine Erscheinung. Beginnen wir mit seiner Glatze, auf der ein stilisierter Halbmond zu sehen ist.
Der Mond ist mir sehr nah von der Idee, von der Symbolik, von der Metapher. Das Unbewusste, das Dunkle, das Geheimnisvolle, das mag ich sehr gerne. Und dann gleichzeitig eben auch die Hypnose spielt ja auch sich in dir ab. Ja, ja.
Was haben die vielen Ringe zu bedeuten?
Oh, das ist alles ein Geschenk. Also das ist ein Freund von mir, dieser Ring, das ist so.
Linke Hand, Zeigefinger?
Genau, das ist ein Abdruck von einer Haihaut in Silber.
Rechte Hand, Ringfinger?
Ein Ring aus dem Libanon, das mag ich sehr gerne, weil da eine Dame ihre Goldschmiede aufrechterhält im Libanon. Und das ist ein Bekannter aus England, der den Ring gemacht hat. Und der, es gibt so einen schönen Spruch im Englischen, there is a crack in everything, that's where the light comes in.
Aha.
Und das ist wirklich, sieht man hier so, der ist außen Silber, innen Gold, also lass mal einen Riss zu, dann kommst du an dein Gold, das in dir liegt.
Okay, sozusagen. Und dann diese umfangreichen Brusttattoos, die man ansatzweise sieht.
Ja, auf meiner Brust steht Abracadabra.
Okay.
Das bedeutet, ich kreiere durch mein Sprechen. Aha. Und das ist ein alter hebräischer Zauberspruch sozusagen. Wir kennen ihn so im Kinder, dass wir sagen, aus dem Kinderzauberkasten oder sowas. Ja, aber in Wirklichkeit hat er eine große philosophische Bedeutung. Aha. Denn alles das, was wir sagen, kreiert eine Welt im Kopf des Gegenübers oder wir kreieren auch unsere Welt durch unsere Sprache. Ja.
Wir wollten über Lach-Yoga sprechen.
Ja.
Ich habe vor vielen Jahren mal eine Sendung gemacht mit einem Typen, der das professionell handhabt, Lach-Yoga, und habe das selber mal ausprobiert zu Hause und allein, und es hat funktioniert.
Ja, es ist wunderbar.
Total irre.
Es ist wirklich ganz irre. Also ich fand das für mich auch, als ich das zum ersten Mal gemacht habe, dieses Hihihi, Haha, Hoho, du kommst dir total bescheuert vor in dem Moment und alle denken wahrscheinlich, du bist verrückt, ja. Aber es tut dir sowas von gut. Du kommst so gut in den Tag rein, wenn du das morgens machst. Das ist schön.
Weil es dir gelingt, den eigenen Körper auszutricksen, also durch dieses Lachen signalisierst du dem Körper, es geht dir gut,
ja.
Und dann werden die Endorphine ausgeschüttet.
Ja, es ist so eine Verbindung Körper-Geist, ne? Also du trickst ein bisschen den Geist aus. Der Körper lacht, ja, du zwingst dich zu lachen, vielleicht wenn es auch gar nichts zu lachen gibt, aber du lachst laut raus und da folgt der Geist eben wieder. Endorphine werden ausgeschüttet und so weiter. Körper-Geist-Verbindung wird da wunderbar aktiviert und es tut uns wirklich allen gut. Ich hab,
machen Sie das regelmäßig?
Ja, ich also immer dann, wenn es so notwendig ist morgens, das genieße ich dann schon. Und ich mache auch, wenn ich jetzt Menschen treffe zu einer Einzelkonsultation, mache ich das ganz oft, dass man mal über Dinge lacht, über die man noch nie in seinem Leben gelacht hat. Mhm. Und es verändert auch schon wirklich sehr das Verhältnis zu den Problemen, die man so mitgebracht hat in dem Moment.
Und in manchen Ländern ist Lach-Yoga ja auch Teil ihrer Kultur. Also ich erinnere mich, in Indien beispielsweise treffen sich Leute morgens um 7 in einem Park und machen Lach-Yoga.
Genau, ne? Das ist wie in China Tai Chi oder sowas. Da trifft man sich dort zum Lachen und das ist schon irre, aber das hilft wirklich allen.
Heinz-Peter Meidinger ist der Leiter eines Gymnasiums im niederbayerischen Deckendorf und er ist auch seit einem Jahr der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes. Am Freitag war er Leutegast von Nicole Köster, die ihn angesichts der bevorstehenden Zeugnisausgabe gefragt hat, welche Note er denn der Schulpolitik geben würde.
Keine gute Note, ich würde mal sagen, Vorrücken gefährdet. Man muss unterscheiden nach Bundesländern, aber es gibt auch kein Bundesland, wo ich die Note gut hergeben würde.
Ja, wir können uns vielleicht mal auch auf Baden-Württemberg beschränken. Mehr als 3000 Vertretungslehrer werden jetzt in den Sommerferien entlassen. Hat da die Schulpolitik die Hausaufgaben nicht gemacht?
Also das ist tatsächlich ein Skandal, muss ich sagen. Und zwar ein Skandal, der seit langem bekannt ist. Wir wissen diese untragbare Situation, dass wir viele Lehrkräfte haben, die vor den großen Ferien auf die Straße gesetzt werden, obwohl sie das ganze Schuljahr oder fast das ganze Schuljahr gearbeitet haben. Dass hier in Baden-Württemberg nichts geändert worden ist. Einige andere Bundesländer haben ihre Hausaufgaben gemacht, finde ich persönlich auch unerträglich.
Jetzt gibt es viele Gegenargumente. Die Politik argumentiert beispielsweise so, naja, sind ja auch gar nicht alle qualifiziert. Es sind nur 650, die überhaupt in Frage kämen. Und viele Lehrer wollen auch in die Orte gar nicht und beschäftigen sich deshalb dann auch über diese kurze Zeit über so eine Vertretungsstelle. Ist das korrekt? Sie kommen ja auch mit den Lehrern in Kontakt.
Also es ist natürlich tatsächlich der Fall, dass unter den Lehrkräften mit befristeten Verträgen einige sind, die beispielsweise die Voraussetzungen für eine dauerhafte Beschäftigung nicht erfüllen. Aber das entschuldigt.
Darf ich kurz reingrätschen? Wie kann denn so jemand überhaupt unterrichten? Muss man da nicht schon ansetzen?
Da muss man natürlich ganz klar sagen, in Zeiten des Lehrermangels werden sozusagen die Anforderungen immer etwas gesenkt. Wobei ich sagen muss, das sind immer noch Leute, die haben einen ordentlichen Lehramtsexamen, die haben eine wissenschaftliche Ausbildung, eine pädagogische Ausbildung. Wir haben ja auch das Problem der Quereinsteiger, beispielsweise in Sachsen und Berlin. Das sind mittlerweile über 60% aller neu eingestellten Grundschullehrer. Die haben überhaupt keine Lehrerausbildung. Die haben also keine pädagogische Qualifikation. Da ist natürlich der Skandal noch größer.
Jetzt reagiert Sachsen aber beispielsweise so und möchte auch Lehrer aus Baden-Württemberg abwerben. Die sagen, wir legen 1.000 Euro im Monat drauf. Und wer jünger als 42 ist, der wird auch direkt verbeamtet. Macht es das besser? Ich meine, ist das ein Angebot? Sollte das Baden-Württemberg übernehmen, um die Lehrer überhaupt zu halten?
Na gut, also es gibt tatsächlich ein einen Wettbewerb der Länder um die Lehrer, die noch auf dem Markt sind. Das ist auf der einen Seite natürlich gut für die Lehrkräfte, die Stellen suchen. Es ist auf der anderen Seite natürlich fatal für Länder, die in diesem Wettbewerb auch finanziell nicht mithalten können. Haben wir ja auch Länder, Mecklenburg-Vorpommern, die einfach die Finanzen nicht haben. Da müssen wir einfach zu mehr Vergleichbarkeit, vergleichbaren Bedingungen kommen und die Beschäftigungsverhältnisse angleichen.
Am Sonntag ist Frankreich Fußballweltmeister geworden und am Montag war unser SWR-Sportkollege Jens-Jörg Rieck zu Gast, der in Russland viele Spiele dieser WM für den ARD-Hörfunk kommentiert hat und für den der Ausgang dieser WM keine Überraschung war, wie er Nicole Köster erzählte.
Ich habe ordnungsgemäß meinen Kindern beim Ausfüllen eines Tippscheins geholfen und hatte, das kann man nachvollziehen, Frankreich ausgefüllt sozusagen. Ich habe den Mentor gespielt, aber natürlich ist das nicht immer hundertprozentig. Auch bei uns Sportreportern, die Tippquote liegt nicht bei 100%. Nein, aber ich finde, es ist ein sehr nachvollziehbarer Weltmeister. Die zweitjüngste Mannschaft des Turniers überhaupt nach Nigeria. Da ist natürlich die Hoffnung groß in unserem Nachbarland, dass das nicht das Ende der Reise ist. Wir haben in 2 Jahren eine Europameisterschaft, da wird dieses Team, das über die aufregendsten Spieler mit verfügt, über diesen wahnsinnig schnellen Mbappé, natürlich noch stärker sein. Das ist keine gute Ansage für andere Teams, die da ein Stückchen nach vorn kommen wollen, wie die Deutschen.
Wer war für dich der beste französische Spieler? Du hast es über die Zeit verfolgt.
Der beste französische Spieler? Ja, vielleicht für mich sogar der unauffälligste französische Spieler, weil das war Kanté, der so im Mittelfeld abgeräumt hat, den keiner gesehen hat. Das ist immer der Spieler, den die Trainer loben, weil ihn doch sonst keiner sieht. Aber das ist in der Tat der, der mit seiner unglaublichen Laufbereitschaft eben die Löcher zugemacht hat. Und natürlich bleibt es der Mann, der gestern eben auch, also ich würde 2 dann herausheben wollen aus diesem Team, der gestern eben auch als bester Nachwuchsspieler zu Recht dieses Turniers gefeiert wurde, Mbappé, 19 Jahre alt. Was für ein Wahnsinn. Man hatte ganz vergessen, dass man so jung sein kann. Also das ist unglaublich, wie er mit seinem Tempo immer wieder es verstanden hat, die Lücken zu reißen. Und damit hat er ja irgendwo auch einen Trend dieser WM gesetzt. Denn das Tempo war eines der entscheidenden Unterschiedsmerkmale, auch im Beispiel zu jenen Teams, die sich früh verabschiedet haben, die mit hohen Spielanteilen, wie die Spanier, wie die Argentinier und wie man eben auch sagen muss, wie leider die Deutschen mit diesem ewigen Ballbesitz, diesem langsamen Verschiebe eben für keine Überraschung mehr sorgen konnten. Und jemand, der mit hoher Geschwindigkeit in ein 1:1 geht, dann eine Lücke reißt, da entstehen dann eben Chancen. Also Tiki-Taka ist vorbei oder wie schrieb die spanische Zeitung Tiki-Kaka?
Das ist ja so ein altes Thema. Also schon 98 wurde die starke Defensive von Zidane kritisiert, dass man dann einfach hinten nur noch dicht macht. Ist das etwas, was man kritisieren muss, weil es dann einfach kein schönes Spiel mehr ist?
Ja. Aber das Gegenbeispiel war ja dann gestern gewissermaßen auch das Finale. Also als es dann drauf ankam, war es eben auch möglich, vorne Tore zu erzielen. Es ist auch einer dieser uralten Sprüche, Spiele gewinnst du in der Defensive und nicht vorne im Sturm. Also da ist sicherlich was dran. Ich würde aber mich dann doch sehr scheuen und sagen, also die Franzosen sind ein unwürdiger Weltmeister. Im Gegenteil, wie gesagt, ein sehr junges Team. Ein Team, das es, wenn es dann drauf ankommt, eben auch aufs Gaspedal drücken kann und den Unterschied mit seinen auch exzellenten Stürmern macht. Griezmann, der war beim letzten kontinentalen Vergleich bei den Europameisterschaften noch bester Torschütze. Also das ist schon eine aufregende Offensive, auch wenn beispielsweise ein Giroud in dieser Dreier-Angriffsformation gar nichts groß gerissen hat. Aber da gibt es auch andere. Beispielsweise ein Thomas Müller in Deutschland hat bei den letzten beiden Weltmeisterschaften 10 Tore gemacht. Und wir zählen schnell nochmal nach, wie viel es diesmal waren. 0.
Frank Mastiot ist promovierter Chemiker und er ist seit knapp 6 Jahren der Vorstandsvorsitzende des baden-württembergischen Energieversorgers NBW. Als er in dieser Woche in SWR 1 Leute zu Gast war, ging es auch um den Atomausstieg und die Frage, was aus den insgesamt 5 baden-württembergischen Kernkraftwerken eigentlich geworden ist.
Wir haben eins, das noch bis 2019 läuft, eins bis 2022 an diesen beiden Standorten und an einem dritten laufen aber schon Rückbauarbeiten von stillgelegten Reaktoren, wo also wirklich jetzt bis zur grünen Wiese schon rückgebaut wird. Das ist eine enorme Herausforderung, gleichzeitig einen Leistungsbetrieb auf einem Standort zu haben.
Ist das Obrichheim?
Obrichheim ist mittlerweile komplett im Rückbau und Philippsburg und Neckar-Westheim, da gibt es jeweils eine Anlage, die läuft. Und jeweils eine Anlage, die rückgebaut wird.
Wie schwierig ist es, so eine hochgiftige Anlage zurückzubauen?
Also das ist technisch gesehen sehr anspruchsvoll. Die Anforderungen, das vernünftig zu machen, sind richtigerweise sehr hoch. Wobei der eigentliche Teil, den man kritisch einschätzen muss, ein eher kleiner ist, wenn man jetzt in Massen und Tonnen denkt. Da ist ja sehr viel Gebäude drumherum und ähnliche Dinge. Das wird dann sehr, sehr sorgfältig über Jahre unter Einsatz von viel Technologie und von viel Wissen unserer Leute dort gemacht. Jedes einzelne Bauteil wird dann also auch nochmal durch einen Prüfungsprozess so eine Art Röntgengerät, also wirklich.
Also Entkontaminierung. Genau,
wird dann geprüft und wird entschieden danach, geht das in diesen oder jene Verwertungsprozess. Das dauert viele, viele Jahre und ist auch sehr teuer.
Was machen Sie mit dem Kern, mit dem Reaktorkern?
Das wird dann entsprechend in die entsprechenden Abklinggebinde gebracht und die werden dann zwischen- bzw. entgelagert.
Ja, zwischengelagert ist klar. Entgelagert ist schwierig, weil ein Endlager gibt es bei dieser Technologie ja bis heute nicht. Ist das die Ursünde dieser ganzen Atomgeschichte?
Dass man in diese Situation reinkommen würde, mal Endlagerung haben zu müssen, ist, glaube ich, für diejenigen, die sich das ausgedacht haben, keine Überraschung gewesen. Man hat ja auch durchaus Standorte geprüft. Aber das ist natürlich ein hochsensibles Thema. Einmal technisch, man möchte wirklich sicher gehen, den richtigen Standort zu finden. Aber dann ist es, das muss man auch so einfach anerkennen, natürlich ein politisch bzw. kommunikatives Thema.
Klar, war es auch verantwortungslos, diese Technologie zu installieren, nicht wissend, was man mit diesem hochgiftigen Zeug am Ende des Tages machen soll?
Ich würde das nicht so sagen. Man weiß ja schon, welche Voraussetzungen man erfüllen muss, um eine Endlagerung vernünftig zu machen. Also das Wissen ist ja da.
Aber man hat kein Endlager.
Man hat das noch nicht festgelegt. Das ist in anderen Ländern durchaus anders. Da gibt es Festlegungen. Das ist bei uns ein kommunikativer, politischer und auch regulatorischer Prozess, den wir halt so machen, wie wir den machen in unserem Land.
Frank Mastiot ist der Vorstandschef der NBW und er hat es nach schwierigen Jahren geschafft, dass das baden-württembergische Energieunternehmen im vergangenen Jahr wieder schwarze Zahlen geschrieben hat. Der Job von ihm bringt es im Übrigen mit sich, dass es immer mal wieder auch zu Treffen kommt mit der Kanzlerin oder dem Ministerpräsidenten.
Man tut das, was man sagt und man sagt das, was man tut. So ein bisschen der Grundsatz. Vertrauen, habe ich mal von einem früheren Chef gehört, ist eine verderbliche Ware.
Mhm.
Und ich glaube, da ist was Wahres dran.
Spitzenpolitiker haben einen unfassbar eng getakteten Terminkalender. Sie auch?
Das ist manchmal knackig, ja. Das sind viele Termine über den Tag. Das variiert natürlich.
Auf wie viele kommen Sie im Schnitt? 8, 10?
Das ist sehr unterschiedlich. Das können 15 sein, das können auch manchmal 3 sein. Der Tag ist mal sehr lang, mal weniger. Ich glaube, da muss man auch selber so ein bisschen dran arbeiten, dass man über so einen Langstreckenlauf da fit bleibt. Und das kann man auch dadurch beeinflussen, dass man den Kalender aktiv managt.
Und was von dem, was Sie einen Arbeitstag lang gesehen, erlebt, gehört haben, bleibt dann tatsächlich im Kopf drin?
Das macht ja jeder so ein bisschen anders. Ich mache es mir eigentlich so zur Gewohnheit, dass ich so bei jedem Termin mir überlege, was waren so die 2, 3 Punkte, die über diesen Termin hinaus für mich wichtig sind. Dann mache ich mir eine kleine Notiz, tippe das in meinen Notizfolder im Handy ein oder schreibe es auf einen kleinen Zettel. Manchmal gibt es Sachen, da ist nichts für die zukünftigen Dinge wichtig. Aber es gibt durchaus Termine, wo 2, 3 Dinge sagen, Mensch, das wird mir wieder begegnen. Und das merkt man sich dann einfach.
Ist es ein Problem, dass jeder, der von Ihnen was will, immer einen Vorstandsvorsitzenden zumindest vor seinem geistigen Auge hat, der 100% fit ist, aufnahmefähig und entscheidungsfreudig?
Ich würde mal sagen, das ist zumindest die Erwartungshaltung. Ob da nach außen ein Problem wird, das muss man selber managen. Aber es ist sicherlich so, über den Tag hinaus, ob es 8 Uhr morgens, 8 Uhr abends ist, die Leute erwarten dann schon im Regelfall jemanden, der hellwach ist. Das muss man sich bewusst machen, das muss man auch in seiner eigenen, wie man so schön sagt im Neudeutsch, Work-Life-Balance und Vorbereitung berücksichtigen.
Ist es für Sie ein Problem, dass Sie zu einer Berufsgruppe gehören, der immer mehr Verachtung entgegengebracht wird?
Für mich persönlich nicht. Ich versuche mir eine Normalität zu erhalten in der Art, wie ich meinen Beruf ausübe und wie das dann im Privaten aussieht. Sehe das aber durchaus natürlich kritisch, weil das gilt im Übrigen, glaube ich, gar nicht so sehr für diese Berufsgruppe. Das gilt, glaube ich, eher generell für die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen in Institutionen generell.
Und Eliten.
Das ist nicht nur eine Thematik von Managern. Ich glaube, das wird ein bisschen überschätzt. Persönlich, ich kenne eine Menge Leute, die respektieren sehr wohl, was man in seiner Aufgabe macht. Man merkt vielleicht deutlicher die sich zu Wort melden, als die das kritisch sehen, als die es gut finden. Aber wie gesagt, das gilt für mich generell in der Frage, wie glaubwürdig und vertrauenswürdig sind Institutionen heute.
Der große Schneidewind. So bleibt ein Kollege in Erinnerung, der sich im Herbst in den Ruhestand verabschieden wird. Günther Schneidewind war in dieser Woche Leutegast von Nicole Köster. Und es ging auch darum, wie alles anfing, damals 1990, als Günther aus Brandenburg nach Stuttgart kam, um mit einem gewissen Matthias Holtmann die erste und einzige deutsch-deutsche Hitparade zu moderieren.
Ich habe ihn ja erst gar nicht getroffen. Ein Kollege von mir, der mitgekommen war, hatte den Stefan Siller und der saß abends bei der Familie schon am Armbrotstisch und die spielten Fußball im Garten und meiner war immer noch nicht da. Und erst kurz vor der Sendung marschierte einer rein in Anzug und Seitenhaare abgeschnitten mit Gel im Haar, machte sich über einen Flipperautomaten her. Ich dachte, der zertrümmert ihn und dann tippte mir jemand auf die Schulter und sagte, und das ist dein Wessi. Es waren immer gemischte Teams. Dass der Musikchef war, hat man mir geflissentlich verschwiegen. Ich sollte einfach denken, das ist ein ganz normaler Mitarbeiter wie alle anderen. Und das war schon ein bisschen das Stahlbad. Also eine solche Wucht, wie die er am Mikrofon mitbrachte, hatte ich bis dato nicht erlebt. Aber wir haben uns gut verstanden.
Komm, hören wir mal rein, wie du mit deinem Wessi da klargekommen bist in der deutsch-deutschen Hitparade.
Du bist ja einer der Moderatoren von DT64. In Stuttgart gehörst du zum Stuttgarter Team hier dazu, zumindest für diese 10 Tage. Was für Sendung machst du da und wie oft bist du da zu hören auf DT64?
Als freier Mitarbeiter, das kennt ihr ja bei euch auch, habe ich nur eine einzige Sendung. Das nennt sich Mobil Pop Radio und läuft nur alle 14 Tage. Das heißt noch nicht, dass man mir nicht mehr zugesteht. Ich konnte oder hätte schon mehr machen können zu normalen Zeiten, aber die Zeit hätte es mir nicht gestattet, weil ich hauptamtlich als Lehrer tätig bin. Und man weiß ja, Lehrer sind die meistbeschäftigten Menschen, bestimmt nicht nur im Osten, sondern auch im Westen.
Zweifellos.
Und das lief alle, ja, jeden zweiten Freitag von 19 Uhr bis 22 Uhr im Moment. Und da sind also alle möglichen Sachen vertreten, von Pop bis hin zu, naja, solchen Sachen, wie es eben nannte, Groovebands, aber auch eine Menge schräges Zeugs. Dann läuft ein Telefonspielchen, dass die Hörer telefonisch mitordern können, welcher Hit der dann heute in diesem Spielchen thematisch ist. Das ist immer so ein Gruppe, meine Neue Deutsche Welle oder ja. Lieder, in denen das Wort Sun oder Love drin vorkommt. Ne? Und als Spezialität wurde immer ein Englischtext angeboten. Das war bei uns ganz schwierig, sowas zu kriegen. Seitdem es die Bravo gibt, ist es kein Problem mehr für die Kids und die Bestellungen lassen nach. Aber man wollte nicht nur die deutsche Übersetzung haben, sondern vor allen Dingen auch den englischen Text. Man wollte es ja mitsingen auf der Disco und das habe ich denen immer angeboten. Und da haben wir in Spitzenzeiten 7000 Bestellungen immer schon gehabt.
Ja. Hast du nicht Lust, hier zu bleiben? Ich meine, hier kannst du sicher ein bisschen mehr machen. Und Job als Lehrer besorgen wir dir auch. Ja.
Die Frage habe ich von einer netten Dame eures Funks auch schon gestellt bekommen. Ich betone, rein dienstliches Interesse. Ja. Rein dienstliches Interesse. Also ist ganz, Stuttgart ist eine irre Stadt, wirklich. Man kann sich drin verlieben, aber ich weiß nicht, ob ich mich hier sehr schnell zu Hause fühlen könnte. Man verlässt ja auch seine Freunde und das ganze Fluidum. Ja.
Du bist dann gekommen nach Stuttgart. Wie lange hat es bis zur Entscheidung gedauert? Du warst beim Berliner Sender DT64.
Ja, im August hat die Hitparade stattgefunden und da war auch das offizielle Angebot bei der Abschlussparty an mich ergangen und wir hatten uns das Ziel gesetzt, wenn wir im Jahre desselben Jahres, also 1990, eine Wohnung finden, dann kommen wir her und wenn bis 31. Dezember nichts gefunden wurde, dann lassen wir es fallen und ich bleibe, was ich bin. Und im Dezember hat es mit der Wohnung aber funktioniert, mit der Hilfe einer lieben Kollegin auch und ja, der Rest ist Geschichte und seit dem 1. Februar 91 bin ich hier.
Depeche Mode, eine Band, zu der unser Musikkollege Günther Schneidewind, der in dieser Woche in SWR 1 Leute zu Gast war, ein ganz spezielles Verhältnis hat. Und das hängt auch ein Stück weit mit der eigenen DDR-Vergangenheit zusammen.
Das war im Gebäude des DDR-Rundfunks, ehemalige muss man sagen, aber das Gebäude ist ja nach da in der Leberstraße mit einem gewaltigen Sendesaal und da haben die in diesem Jahr ein Konzert gemacht für ganz wenige Leute, die anwesend waren, um sie drumherum versammelt. Das wurde auch gestreamt innerhalb ihrer Tour und das fand ich toll, dass sie sich an ihre Ostberliner Zeit erinnert haben, denn da waren sie 88 schon mal aufgetreten. Und da hatte ich auch den Martin Gore von Depeche Mode im Interview gehabt, Freitagabend auf Sendung, Samstagmorgen in der Schule und ich verschwand in einer Traube von 14 bis 16-jährigen Mädchen, die alles genau wissen wollten. Haben. Was hat der Martin Gore gesagt?
Deine Musikbegeisterung, die ist einfach wirklich rauszuhören. Wir wollten über die Begegnung mit Roger Waters sprechen von Pink Floyd. Da weiß man, David Gilmour ist eigentlich derjenige, der ganz gerne mit der Presse spricht. Bei Roger Waters ist das besonders schwierig. Und deshalb ist die Einstiegsfrage natürlich umso wichtiger. Welche Frage hast du ihm gestellt?
Ich hatte ihm gleich eingangs des Gespräches gesagt, I come from behind the wall. Also hinterm eisernen Vorhang, wo es es keine Pink Floyd-Platten gab. Aber ich wäre beim Konzert auf dem Potsdamer Platz 1990 mit dabei gewesen, hätte mitgejubelt, ein sehr symbolträchtiges Konzert. Und habe gesagt, dass ich als Musikredakteur im Osten gearbeitet habe und auch solche Titel in die Sendung lanciert hatte, die politisch bedenklich waren. Meine Kollegen hatten immer gestaunt, dass sie mich nie kriegen. Irgendwann Schneidewind, erwischen sie dich. Und ich sage, und das ist dann passiert mit einem Titel, Roger, von dir. Was sagt er? Welcher Titel soll denn das gewesen sein? Vom Final Cut Album von Pink Floyds letzte mit Roger Waters, Not Now John. Dabei war das doch schon schön geredet, ein Euphemismus. Das sollte nämlich heißen, fuck all that. Und die Mädchen hatten ihren Part schon eingesungen, fuck all that. Und weil in der Text die Zeile vorkommt, Not Now John, we've got to get on with these, we've got to compete with the wily Japanese, mit den verschlagenen, schlauen Japanern müssen wir uns rumschlagen auf dem Arbeitsmarkt, sagt meine Chefs. Wenn du das sagst, sprichst du morgen von schlitzäugigen Chinesen, abgelehnt, verboten. Ja, das ist mir auch passiert. Ich sage, wieso, sagt Roger. Na, fuck all that, hat die BBC nicht zugelassen. Da saß man im selben Boot. Und von dem Moment konnte ich alles fragen.
Das sind eben diese hintergründigen Geschichten, an die man sonst nicht kommt. Inwiefern setzt du das vielleicht auch als Strategie ein, etwas Persönliches von dir zu erzählen, um vielleicht an Geschichten zu kommen?
Das ist auch das Risiko, dass der Künstler sich vielleicht denkt, was geht mich das an, was der früher gemacht hat. Das ist mir auch schon passiert, dass sie dann gehen und sagen, ja. Naja, mein Gott, ja, soll er jetzt mal über mich was fragen? Ich bin das da. Aber er war neugierig und ich kannte ja auch seine politische Denke. Er ist schon ein bisschen ein Anarchist mit linkem Anstrich, hat man mich auch vorgewarnt. Musste aufpassen, wenn du den so lange reden lässt, kriegst du nur Agitation und Propaganda. Er hat schon sehr schräge Ansichten, aber da habe ich ihn gepackt. Ich denke, wenn ich da einsteige und sage, du bist aus dem Osten, ich habe das alles so miterlebt, dann muss er neugierig werden. Das konnte gar nicht anders sein und das hat auch funktioniert.
Eins gehört. SWR 1.